SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Im Zollstreit der USA mit verschiedenen Ländern gibt es offenbar Bewegung. Nach Mexiko bekommt auch Kanada einen Aufschub bei den Sonderzöllen. Das hat der kanadische Premier Trudeau gesagt, nachdem er mit US-Präsident Trump telefoniert hat. Unser Korrespondent Ralf Borchardt hat die Details.
Kanada werde die Grenze zu den USA mit zusätzlicher Technologie, neuen Hubschraubern und weiterem Personal besser sichern. Damit soll unter anderem der Schmuggel der Droge Fentanyl besser eingedämmt werden. Zuvor hatte Trump nach Gesprächen mit der mexikanischen Präsidentin Sheinbaum erklärt, Mexiko werde unter anderem 10.000 Soldaten an die gemeinsame Grenze schicken, um Migranten aufzuhalten und den Drogenschmuggel einzudämmen. Damit kristallisiert sich immer klarer Trumps Verhandlungstaktik heraus. Nach Zugeständnissen in seinem Sinne werden die angedrohten Zölle zumindest aufgeschoben.
Auch der EU hat Trump ja mit neuen Zöllen gedroht. Und nun hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ihrerseits eine entschiedene Reaktion angekündigt, sollte Trump seine Drohung umsetzen. Nach dem EU-Gipfel in Brüssel sagte von der Leyen, man werde sich nicht gezielt unfair behandeln lassen. Aus Brüssel, Sabrina Fritz.
Wir sind vorbereitet, sagt die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen knapp. Seit Monaten bereitet sich die EU auf mögliche Zölle durch die neue US-Regierung vor. Die Bandbreite könnte groß sein, von 25% auf alles bis zu Aufschlägen auf einzelne Produkte wie Autos oder Cognac. Der neue US-Präsident Trump hatte sich wiederholt darüber beschwert, dass die Europäer zu wenig Produkte aus den USA kaufen. Die wichtigsten Exportgüter aus Übersee sind Öl, Gas und Pharmaprodukte. Eine Eskalation kann durch zeitnahe Gespräche verhindert werden. Wenn nötig, wird man verhandeln, so EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen.
Wichtigstes Thema auf dem EU-Gipfel war die Verteidigung. Die EU will dafür mehr ausgeben. Wo das zusätzliche Geld herkommen soll, ist aber weiter unklar. Die EU-Kommission soll jetzt Vorschläge machen. Kommissionspräsidentin von der Leyen hat eine Lösung angedeutet, berichtet unsere Korrespondentin Helga Schmidt.
An erster Stelle nannte sie die nationalen Haushalte der EU-Mitgliedsländer. Aus ihnen soll wie bisher der größte Teil der Verteidigung bezahlt werden. Das wäre eine Absage an Gemeinschaftsschulden. Einige südeuropäische Länder hatten sich dafür stark gemacht. Gleichzeitig soll mit Geldern aus dem EU-Haushalt gefördert werden, wenn mehrere Länder sich zusammentun und gemeinsam ein neues Waffensystem entwickeln und dann auch produzieren. Solche Modelle gibt es schon, allerdings waren nicht immer alle erfolgreich. Da will man einen neuen Anfang machen. Dritter Baustein für die Finanzierung der Aufrüstung sind günstige Investitionskredite für Rüstungsunternehmen, zum Beispiel durch die Europäische Investitionsbank.
Auf dem Parteitag der CDU in Berlin haben sich die Mitglieder demonstrativ hinter Parteichef Merz gestellt. Der hat nochmal betont, dass es unter keinen Umständen eine Koalition mit der AfD geben werde, falls die CDU die Bundestagswahl gewinnt. Hessens Ministerpräsident Rhein hat nach dem Parteitag dazu gesagt:
Da gab es auch wirklich Jubel in der Partei. Wir arbeiten nicht mit der AfD zusammen. Die AfD ist eine Partei, die nicht unseren christdemokratischen Werten entspricht. Wir stehen für die Westbindung, wir stehen für die NATO, wir stehen für das transatlantische Verhältnis. Wir stehen insbesondere für Europa. Und die AfD ist eine Partei, die sich vor die Füße eines Kriegsverbrechers, nämlich vor die Füße von Wladimir Putin wirft. Mit denen haben wir nichts zu tun.
Hessens Ministerpräsident Rhein. Bei ihren umstrittenen Migrationsplänen will die CDU aber bleiben. Auch das hat sie auf dem Parteitag nochmal betont. In Deutschland werden Politikerinnen und Politiker immer häufiger angegriffen, verbal und körperlich. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland und beruft sich aufs Bundesinnenministerium. Franziska Ehrenfeld mit Details.
Ziel der Angriffe sind etwa Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Landräte und Mitarbeitende von Kommunen. Sie werden meistens beleidigt oder genötigt, mitunter aber auch körperlich angegriffen. 2023 gab es laut dem Bericht 20% mehr solcher Attacken als im Jahr davor. Die meisten der Straftaten gab es in Bayern, Baden-Württemberg und Berlin, sagt das Bundeskriminalamt. Bezogen auf die Einwohnerzahl gab es besonders viele Angriffe in Berlin, Thüringen und dem Saarland. Die Zahlen könnten noch steigen, weil die Polizei in den Ländern entsprechende Taten noch bis Ende Januar nachmelden konnte.
Nach den schweren Kämpfen im Osten der Demokratischen Republik Kongo soll ab heute eine Waffenruhe gelten. Die Rebellen der Gruppe M23 haben gesagt, dass sie aus humanitären Gründen eine einseitige Feuerpause einhalten wollen. Klaus Reginek.
Es ist noch unklar, ob auch das Militär diese Waffenruhe einhält. Ein Sprecher von M23 sagte, die Rebellen hätten kein Interesse, nach der Eroberung der Stadt Goma auch Bukavu einzunehmen. Laut der Weltgesundheitsorganisation wurden bei den Kämpfen mindestens 900 Menschen getötet. Die M23-Rebellen kämpfen seit Jahren gegen das kongolesische Militär, um sich den Zugang zu Bodenschätzen wie Gold, Nickel, Kobalt und Kupfer in der rohstoffreichen Region zu sichern. Um den Konflikt zu schlichten, soll es am kommenden Freitag einen regionalen Krisengipfel geben, zu dem der kenianische Präsident Ruto eingeladen hat.
Das Deutsche Krebsforschungszentrum rechnet bis 2040 mit 19% mehr Krebskranken als heute. Die Erkrankung führt in Deutschland jedes Jahr zu mehr als 230.000 Todesfällen. Zum heutigen Weltkrebstag berichtet Wissenschaftsredakteurin Ulrike Till.
Die Bevölkerung wird immer älter, das allein erhöht das Tumorrisiko. Doch auch der Lebensstil spielt eine Schlüsselrolle. Laut Deutscher Krebshilfe könnten viele Fälle durch eine gesündere Lebensweise vermieden werden. Vor allem Rauchen, Übergewicht, Bewegungsmangel und ungesunde Ernährung können zu Krebs führen. Auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung warnt zum heutigen Weltkrebstag vor den Folgen des Rauchens. Bei Männern in Deutschland ist Lungenkrebs für jeden 5. Todesfall durch Krebs verantwortlich. Und bei Frauen ist Lungenkrebs inzwischen fast so häufig wie Darmkrebs.
In der Fußball-Bundesliga hat es am letzten Tag der Transferperiode noch einige Last-Minute-Wechsel gegeben. Das Nachwuchstalent von Bayern München, Mathis Tell, wechselt jetzt doch zum englischen Club Tottenham Hotspur. Beide Clubs haben sich auf eine Leihe mit Kaufoption im Sommer geeinigt. Außerdem verpflichtet Eintracht Frankfurt den Stürmer Michy Batshuayi. Das hat der Verein bestätigt. Der Wechsel war gerade noch rechtzeitig zustande gekommen. Er wechselt von Galatasaray Istanbul und hat in der Bundesliga schon für Borussia Dortmund gespielt.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Auch heute ist es vor allem auf den Bergen sonnig. Weiter unten bleibt es teilweise länger trüb. Besonders zäh hält sich der Nebel wieder an der Donau, der Brenz, in der Rhein-Neckar-Region in Rheinhessen und in der Vorderpfalz. Die Höchstwerte liegen heute zwischen 0 und 8 Grad. Morgen am Mittwoch in Baden-Württemberg wenig Änderung, in Rheinland-Pfalz von Nordwesten her dichte Wolken und örtlich Regen.
SWR aktuell, Hintergrund.
Gestern ist in Berlin die Modemesse Fashion Week zu Ende gegangen. Und in vielen Modegeschäften warten gerade im Schlussverkauf kräftige Rabatte auf die Kunden. Wir fragen diese Woche, wie nachhaltig ist die Modebranche im Jahr 2025 wirklich, trotz aller Imagekampagnen und grünen Labels, mit denen die Hersteller werben? Wer kann sich nachhaltige Kleidung überhaupt leisten? Und was heißt nachhaltig mit Blick auf Mode? Darüber sprechen wir diese Woche mit Menschen aus der Branche. Eine, die bei der Fashion Week dabei war, ist die Modejournalistin und Expertin für nachhaltige Mode Mirjam Sment. Sie schreibt und berichtet unter mygreenstyle.com über faire und nachhaltige Mode und organisiert auch Messen und Konferenzen für nachhaltige Mode. Ich habe Mirjam Sment gefragt, wie groß der Anteil an nachhaltiger Mode auf der Fashion Week gewesen ist.
Also tatsächlich ist da schon ein starker Anstieg zu beobachten. Ganz abgesehen von der Tatsache, dass der Berliner Fashion Council ja in Zusammenarbeit mit dem Senat und so weiter die Nachhaltigkeitskriterien der Kopenhagen Fashion Week übernommen hat, um hier Minimumstandards als verbindliches Kriterium für die Shows einzuführen, kann man wirklich immer mehr tolle kleinere Shows, Events und so weiter sehen, wo es viel um Upcycling geht, wo es viel um Recycling geht, also um das Wiederverwenden von Materialien, was ja wirklich eigentlich das Nachhaltigste überhaupt ist, ja. Nicht aus neuen Ressourcen zu produzieren, sondern Dinge, die wir schon haben, wieder zu verwenden.
Sie haben gerade schon über Nachhaltigkeitskriterien gesprochen. Was zeichnet denn aus Ihrer Sicht nachhaltige Mode vor allem aus?
Das ist tatsächlich ein sehr breites Gebiet, aber Nachhaltigkeit besteht nämlich einfach aus ganz vielen Facetten. Wenn man es runterbricht, ist es vielleicht das respektvolle Umgehen mit Mensch, Tier und Natur. Und zwar entlang der kompletten textilen Lieferkette, ja, dass man einfach, was bei Fast Fashion nicht passiert, da wird einfach ausgebeutet, ja. Dass die einen kriegen zu wenig Geld, bei dem anderen wird ungeklärte Chemikalien wieder in den Wasserkreislauf zurückgeleitet, nur als Beispiele, damit man es versteht. Aber zum Beispiel auch weniger und besser konsumieren ist schon nachhaltig. Ja? Das ist ja schon mal Vivienne Westwood angedeutet, choose well, while less, make it last, also Dinge lange auch zu behalten. Oder alternative Konsummodelle wie Tauschen, Leihen, Secondhand, also das Wiederverwerten. Ja, oder eben nachhaltigere Mode kaufen von Slow-Fashion-Labels, die als solche ausgezeichnet sind, die teilweise zertifiziert sind, aber die nicht unbedingt zertifiziert sein müssen. Das ist eine Glaubensfrage.
Nachhaltigkeit als respektvoller Umgang mit Menschen, da sind wir dann auch beim Thema Arbeitsbedingungen. Da ist uns allen noch die Brandkatastrophe im Rana Plaza in Bangladesch in Erinnerung. Da kamen mehr als 1.100 Menschen ums Leben vor 12 Jahren in diesem Gebäude, wo unter schlimmsten Bedingungen auch deutsche Firmen fertigen ließen. Damals war man zutiefst schockiert. Es gab Selbstverpflichtungen von Unternehmen. Aber was hat sich wirklich verändert seitdem im Umgang mit Mode?
Also Selbstverpflichtung, gleich mal allem voran, funktioniert nicht, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Ja. Das wird Regulierungen brauchen, aber es hat sich tatsächlich schon einiges getan. Ja. Es gibt immer wieder die Versuche, Gewerkschaften zu etablieren. Es ist aber nicht so, dass deswegen alles gut ist. Ja. Nach Fast Fashion kam ja jetzt Ultra Fast Fashion und damit wird das Ganze eigentlich nochmal potenziert, was den Wahnsinn angeht, in billigerer Produktion, in schnellerer Produktion. Und wenn man logisch drüber nachdenkt, stellt man fest, wenn ein T-Shirt 3 Euro kostet oder weniger und es kam mal irgendwo über die halbe Welt aus Asien zu uns und es hat jemand produziert und hier verkauft jemand und jemand zahlt Miete für den Laden, in dem es hängt, ist klar, dass jemand drauf zahlt und es ist immer der Mensch am Anfang der Lieferkette. Wird nämlich nicht so genau hingeschaut. Wir hoffen, dass das jetzt alles ein bisschen besser wird mit den anstehenden Regulierungen, aber da ist noch viel, viel, viel zu tun, ehrlich gesagt.
Sagt die Modejournalistin Mirjam Sment.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Israels Regierungschef Netanyahu besucht heute US-Präsident Trump in Washington. Beide Länder haben traditionell enge politische Beziehungen. Über den Besuch Netanyahus berichtet Jan-Christoph Kitzler.
Er ist der erste Regierungschef, den US-Präsident Trump nach seiner Amtseinführung in Washington empfängt. Andererseits liegen so viele schwierige Themen auf dem Tisch, dass man von einer Quadratur des Kreises sprechen kann. Zum Beispiel das Ende des Krieges im Gazastreifen, das Trump fordert, für Netanyahu ein schwieriges Thema, denn es geht dabei nicht nur um eine Freilassung aller Geiseln, sondern auch um einen Rückzug der israelischen Truppen. Und das, obwohl Netanyahu eines seiner Kriegsziele noch nicht erreicht hat, die Zerschlagung der Hamas. Und es geht auch um die großen Zukunftsfragen, den Wiederaufbau des Gazastreifens und Normalisierungsabkommen zwischen Israel und weiteren arabischen Staaten. Auch das will Donald Trump, aber ob Netanyahu den Preis dafür zu zahlen bereit ist, ist offen.
Der Bundesgerichtshof verhandelt heute darüber, ob Banken und Sparkassen die Negativzinsen der EZB an Verbraucher weitergeben durften. Mehrere Verbraucherzentralen hatten dagegen geklagt, dass private Kunden auch Strafzinsen auf ihre Guthaben bezahlen mussten. Aus Karlsruhe, Klaus Hempel.
Die EZB wollte damals mit niedrigen Zinsen unter anderem dafür sorgen, dass sich festverzinsliche Geldanlagen nicht mehr so stark lohnen und stattdessen mehr Geld ausgegeben wird, um die Wirtschaft anzukurbeln. Zeitweise mussten die Banken und Sparkassen der Europäischen Zentralbank Zinsen dafür zahlen, wenn sie Geld bei ihr sicher parken wollten. Etliche Banken und Sparkassen gaben diese Kosten an ihre Kunden weiter. Nach Ansicht der Verbraucherschützer werden die Bankkunden durch Negativzinsen unangemessen benachteiligt. Entsprechende Vertragsklauseln seien daher unwirksam. In seinem Urteil wird der BGH am Ende höchstrichterlich entscheiden, ob Banken und Sparkassen grundsätzlich berechtigt sind, von ihren Kunden Negativzinsen zu verlangen.
Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn beginnt die zweite Verhandlungsrunde zwischen dem Konzern und der Gewerkschaft EVG. Obwohl beide Seiten angekündigt hatten, dass sie sich vor der Bundestagswahl einigen wollen, wird bei dem zweitägigen Treffen in Berlin noch nicht mit einem Durchbruch gerechnet. Die EVG fordert unter anderem 7,6% mehr Geld. Die Bahn bietet stufenweise 4% über eine Laufzeit von mehr als 3 Jahren plus einen Aufschlag für Schichtarbeit. In Kehl bleiben heute alle Kitas und weitere städtische Einrichtungen geschlossen. In Offenburg soll es in gut der Hälfte der Kitas keine reguläre Betreuung geben. Grund ist ein Warnstreik im öffentlichen Dienst des Ortenaukreises. Die Gewerkschaft Verdi ruft außerdem im Kreis Esslingen zu Warnstreiks auf. In Ostfildern, Plochingen, Nürtingen und Kirchheim unter Teck sollen Mitarbeiter von Stadtverwaltungen und Kliniken die Arbeit niederlegen. Die Spannung steigt bei den Fastnachtern in Mainz-Gonsenheim. Heute kommt der TÜV und prüft die großen Wagen für den Rosenmontag auf ihre Verkehrstüchtigkeit. SWR aktuell Reporterin Tjada Huchtkötter.
Es dauert etwa 45 Minuten, bis der TÜV einen Fastnachtswagen geprüft hat. Es wird geschaut, ob der Wagen beschädigt ist oder ob er seit der letzten Prüfung umgebaut wurde. Alle 5 Jahre wird in der Regel für jeden einzelnen Wagen ein sogenanntes Grundgutachten erstellt. Dies würde jährlich verlängert, wenn bei der Überprüfung kurz vor der aktuellen Fastnacht keine Veränderung oder Mängel festgestellt würden, so der TÜV. Ausnahmen sind allerdings die Motivwagen, also die Wagen, die am Rosenmontag aktuelle Ereignisse in Politik oder Gesellschaft darstellen. Für die muss im Regelfall jedes Jahr ein komplett neues Grundgutachten erstellt werden, weil sich die Motive ändern.
Im DFB-Pokal steht am Abend das erste Viertelfinale an. Der VfB Stuttgart empfängt den FC Augsburg. Das Spiel beginnt um 20.45 Uhr und ist im Ersten zu sehen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Die CDU ist mit ihrem Parteitag durch und zu den Turbulenzen rund um die Migrationspolitik in der vergangenen Woche ist inzwischen eine Menge gesagt worden, um nicht zu sagen fast alles, und zwar von fast jedem. Und worüber sprechen Deutschlands Spitzenpolitiker nun den Rest des Wahlkampfes? Sind ja immerhin noch fast 3 Wochen. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann hat eine total innovative Idee.
Wie wäre es, von heute an über andere wichtige Themen in diesem Wahlkampf zu sprechen? Die Wirtschaft zum Beispiel. Ist vergangene Woche nämlich ziemlich untergegangen, als Wirtschaftsminister Habeck den Jahreswirtschaftsbericht vorgestellt hat. Die Wirtschaft, die wächst langsamer als erwartet. Der Export schwächelt. Unternehmen klagen über zu viel Bürokratie und zu hohe Strompreise. Das wäre doch ein gutes Gesprächsthema. Und zwar inklusive Lösungsideen. Bei der Gelegenheit könnten die Politiker doch gleich mal Brücken bauen. Wäre ganz wichtig, nachdem die in der vergangenen Woche ohne Rücksicht auf Verluste eingerissen wurden, bei einer Debatte im Parlament, die mit gegenseitigen Lügenvorwürfen, Rufen, Pfiffen und roten Köpfen ausgetragen wurde. Denn wollen wir doch mal ehrlich sein, alle Parteien sind auf Partner angewiesen nach der Wahl und nach derzeitigem Stand wird es nicht reichen, nur mit dem einen Wunschkandidaten zu koalieren. 3 Wochen vor der Wahl wäre es also Zeit, bei allem Wahlkampf und aller Abgrenzung ein klein bisschen Vernunft walten zu lassen. Heute wäre ein guter Tag, um damit zu beginnen.
Gedanken von unserer Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.